Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Heute zu Gast Shooting Guard und Olympionike Andreas Andy Obst. Wie er die Olympischen Spiele in Tokio erlebte, warum seine Karriere eher langsam in Fahrt kam, wie ihn Andrea Trinchieri bei ihrem ersten Treffen schockierte, was er bei Paul Zipser zu Hause so macht, all das und noch viel mehr gibt es in der heutigen Folge Open Court. Viel Spaß.
Und heute zu Gast niemand anders als, bist du noch neu zu Gang? Ich würde es nicht sagen. Du bist schon lange noch hier jetzt, Andreas Obst.
Ja, servus. Freut mich mal, mit der Legende sprechen zu dürfen.
Oh Gott, mit der Legende. Ich wäre nicht gestorben. Aber servus ist natürlich spannender Gruß hier. Also bist du schon wirklich angekommen in München?
Ja, das Servus, das habe ich eigentlich schon über Jahre auch aus Bamberger Zeit mit angewohnt.
Ah, stimmt,
daher hat mich das nicht verlassen seitdem.
Ja, ich habe mich auf der Vorbereitung im Podcast ertappt, dass ich dachte so, ach krass, Andy Obst, seit wann ist der überhaupt so bei mir so als Basketball-Journalist und Fan auf dem Radar? Und ich dachte mir so, erstaunlicherweise recht spät erst so in seiner Karriere. Und eigentlich crazy, dass wir erst jetzt dann ins Reden, wo du im FC Bayern bist. Von daher würde ich heute ganz gerne mal weit vorne anfangen bei dir in deiner Basketballspielerwerdung und dann mich so voranarbeiten bis ins Jetzt, wenn das für dich ja, okay ist.
Klar.
Dann lass vielleicht einmal kurz, Kunstgriff ist immer nicht dann trotzdem so timeline-mäßig alles abzuarbeiten, sondern ein paar Zeitsprünge einzubauen. Und ich würde gerne im Sommer anfangen, jetzt, bei Olympia. Denn das war ja wirklich eine Geschichte. Ich fand, das ging vielleicht so ein bisschen an Basketball schon so ein bisschen sogar vorbei, hatte ich das Gefühl. Klar, haben alle gecheckt, dass ihr bei Olympia dabei wart. Aber das war ja eine Errungenschaft, glaube ich, die gar nicht so hoch aufgehangen wurde, wie sie eigentlich sollte. Wie hast du das alles erlebt, so das, was ihr geschafft habt, wie das aufgenommen wurde in Deutschland?
Ich war erstmal überglücklich auf jeden Fall. Es war sehr schwer zu realisieren, was wir da geschafft haben, weil es war ein sehr turbulenter Sommer. Also wenn man drumherum geschaut hat, was da ging, es ja eigentlich alles andere als um Basketball in DBB, sagen wir es mal so. Es ging um die ganzen Covid-Sachen, dann ging es um Trainer, dann ging es um Spielersachen mit Versicherung und das. Das hat ja mehr Medienhype bekommen als die Qualifikation an sich selber. Ja. Und hat ja uns ja keiner irgendwie zugetraut, dass wir durch die Quali irgendwie wirklich kommen. Und dann haben wir es geschafft und dann war es so, ja, okay, toll, dann fahren wir nach Olympia und dann kriegen wir da mal ein bisschen die Hucke voll. Aber ja, es war jetzt nicht das schönste Ergebnis, die wir uns so vorgestellt haben, aber ich denke, wir haben uns trotzdem toll präsentiert. Haben eine super Mannschaftsleistung gebracht, sind als Mannschaft aufgetreten, hat riesen Spaß gemacht. Und ja, es war klar nicht so von den Medienpräsenz, wie es erhofft war vielleicht. Aber ich denke mal, das war uns in der Mannschaft intern ziemlich egal, weil wir wissen, was wir durchgemacht haben im Sommer. Und das war für uns einfach so unglaublich, so ein Befreiungsschlag einfach.
Das ist spannend, dass du es ansprichst, denn das Gefühl hatte ich auch, als man euch dann in Split gesehen hat, so nach all den Vorgeschichten, die es da halt gab. Hattet ihr wirklich diese Bunker-Mentalität, so nach dem Motto, okay, also wir gegen den Rest der Welt und es glaubt eh keiner an uns?
Ja, es ging jeder halt so mit der Mentalität rein, so was sollen wir jetzt groß machen? So, wir haben jetzt, an uns glaubt keiner, wir haben jetzt in der Hinsicht nicht wirklich viel zu verlieren, sagt man mal so. Wenn wir verlieren, sagt jeder, ja okay, haben wir ja eh schon vorausgesehen. Wenn wir gewinnen, dann sind alle so, okay, toll, dass wir gewinnen, freut uns, aber wie gesagt, wir haben ja nichts wirklich, wir können ja nur gewinnen in der Art und deswegen sind wir eigentlich nur mit dem Gedanken, also Mannschaft zählt, wir wollen spielen, wir wollen hart spielen. Es war nicht immer schön vom Basketballerischen her, aber den Sieg haben wir hinbekommen. Und wir haben auch Favoriten rausgehauen, so wie Kroatien oder Brasilien. Das hat jetzt nicht jeder erwartet, glaube ich.
Wann hat sich das herauskristallisiert für dich, dass ihr da wirklich was Besonderes hattet in dieser Mannschaft?
Ich denke mal, die Mannschaft war von Anfang an schon sehr besonders. Wir hatten wieder super Typen dabei, dass dann Moritz Wagner dabei war, hat uns auch sehr gut getan, weil es einfach hat bringt einfach eine positive.
Ich habe ihn hier auf der Liste, ehrlich gesagt, als Frage gleich.
hat immer eine super positive Einstellung, bringt eine positive Stimmung mit in die Mannschaft, so immer ein Strahlen auf dem Gesicht. Also es tut sehr gut und ist auf dem Feld ein riesen Competitor, bringt Emotionen mit rein. Es ist sehr wertvoll für uns gewesen auf jeden Fall und dann hat man von Tag zu Tag gemerkt im Training oder dann auch im Split vor allem, als wir dann wirklich die ersten Siege eingefahren haben, auch mal die nicht so schönen Spiele, die wir gewinnen mussten und dann auch gewonnen haben. Dann haben wir gemerkt, ja okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier und jetzt wollen wir natürlich auch all the way gehen und das haben wir dann auch gepackt.
Als es dann gepackt war, ich meine es mal blöd, das ist natürlich eine Reporterfrage immer, ja. Wie fühlt sich das an? Wie hat es für dich angefühlt? Ich meine, ihr gewinnt das letzte Spiel. Es ist klar, ihr habt es geschafft.
Ja, das war so ein Traum, den man immer hatte, aber man hat es nicht wirklich so mit gerechnet, ihn jetzt irgendwie schon so erreicht zu haben. Also es war Man stand also auf dem Feld und musste so nachdenken, ey, verdammt, wir fliegen jetzt echt nach Tokio so oder warte mal ab, nicht, dass noch irgendwas passiert, der vielleicht doch nicht ist und so. Und dann, aber dann hat man so drüber nachgedacht und so, ja verdammt, jetzt sind wir wirklich bei Olympia dabei, von den wenigen Mannschaften, die Möglichkeit dazu haben und hat halt so alles ein bisschen reflektiert über die letzten Jahre, so was man so durchlebt hat, an Erfahrung gesammelt hat, was man so dafür getan hat einfach. Und es ist, war schon sehr emotional, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns, weil jeder, wie gesagt, jeder hat eine Geschichte dahinter und das war einfach grandios.
Bist du einer, der als Kind, wenn Olympia war, dann irgendwie den ganzen Tag alles geguckt hat, vom Springreiten, was weiß ich, über Leichtathletik bis zum Basketball?
Nicht alles, aber ja. So Schwimmen, Leichtathletik, ja. Basketball sowieso. Gab schon ein paar Sachen, die ich mir am angeguckt habe, weil es war immer irgendwas Spannendes dabei oder einfach so dieses olympische Feeling kam schon immer sehr, sehr rüber im Fernsehen auf jeden Fall.
Ich stelle mir das so, also ich habe so ganz ambivalente Gefühle darüber, wenn ich denke, wie ihr da jetzt hingefahren seid, weil ich hatte das Glück, ich war 2008 mit dabei, mhm. als das letzte Mal Nationalmannschaft dabei war im Basketball und da haben mir viele schon gesagt, ah ja, hier in Peking, also die älteren Kollegen, die Warrior, die schon bei 10 Olympischen Spielen dabei waren, ja. meinten, ja, das ist hier nicht so wie sonst. Und ich dachte, was meint ihr denn damit? Naja, hier gibt's, da gab es keine Fanmeile, ne? Da wurde auch immer geguckt, dass es nicht viele Menschenansammlungen gibt. Und die meinten, da ist schon Olympia, aber ist ein bisschen abgeschwächt. Mhm. So, bei euch war es natürlich jetzt so, das waren die Covid-Spiele, das muss man so ganz klar sagen. Ne? Ihr wart ja da einkaserniert. Inwiefern, ja, wie hast du das alles erlebt? Ihr wart ja schon irgendwie eingesperrt, das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen.
Ja, also es war schon immer dieser bittere Beigeschmack, die Covid-Spiele, die du angesprochen hast. Wir durften aus dem Dorf nicht raus, durften jetzt keine anderen Sportarten zuschauen, dann Wettkämpfe angucken. Maskenpflicht außerhalb von den Apartments. Draußen waren es auch große Ansammlungen von Athleten, auch nicht so gern gesehen. Mhm. Also abends hat man sich ja schon mal gern draußen getroffen, mal mit ein paar Leuten ausgetauscht. War es auch nicht so gern gesehen. Täglichen Tests, die aber jetzt nicht weiter schlimm waren. Ja, aber es war schon, waren andere Spiele, glaube ich, aber es waren für uns trotzdem die ersten und trotzdem war einfach, die fielen trotzdem sehr, sehr cool. Also man läuft so durchs Riesendorf und sieht die ganzen Athleten aus aller Welt da durchspazieren, gehen zum Training, kommen vom Training, gehen zum Wettkampf, kommen vom Wettkampf, schrauben sich da Kohlenhydrate vorm Spiel in der Kantine oder vor irgendeinem Wettkampf was rein, damit sie volle Leistung bringen können. Und viele laufen herum oder machen so Trockenübungen, kämpfen, boxen, sprinten, springen, alles Mögliche und trainieren so da, wie sie können. Es war trotzdem schon so sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Gabst du dich da so eine Begegnung, die dir irgendwie hängen geblieben ist? Ich weiß, dass Nowitzki damals mal gesagt hat, ey, ich möchte in der Cafeteria sitzen und ich möchte mit dem Kugelstoßer aus der Ukraine reden. Also gab es sowas bei dir?
Jetzt nicht, wie jemand gesprochen hätte. Ich habe so viel gesehen, so auf einmal stand an der Essenslinie vor mir Nole Djokovic. Ah. An einer Wäscheabgabe stand dann direkt vor mir der Karabatic, der Handballer, Franzose. Aber ich auch erst so relativ spät bemerkt, so, weil man kennt sie nur aus dem TV so und dann nach so noch 5 Minuten Schlange stehen, dann merkst du, er kommt mir noch irgendwie bekannt vor. Und dann merkst du, ach, verdammt, ist doch der Handballer. Ja. Dann hat so mega viele Leute, die man so eigentlich nur so aus Social Media oder aus dem TV so kennt und die man eigentlich immer gern zuschaut, weil die halt in dem, was sie tun, halt ziemlich, ziemlich grandios sind. Und es war schon sehr, sehr cool auf jeden Fall.
Ich weiß noch, ich hatte 2008 hatte ich auch das Glück, einmal ins Dorf reinzukommen, weil wir hatten ja damals mit der Five so ein bisschen Chris Kamen dazu gebracht, da war also der ausschlaggebende Punkt. Und ich habe mich in meinem Leben noch nie so unfit und schlecht gefühlt wie diesen 2 Stunden, die ich im Olympischen Dorf war.
Muss ich sagen, klar, wir waren fit, aber wenn ich mir manche Athleten angucke, denke ich mir so, boah, ja, was die da machen, um auf ihr Niveau zu kommen, ist schon krank, aber wirklich sehr krank.
Ja, siehst du, du bist Profisportler. Ich kam da rein so mit schon gewissen, ist ein paar Jahre her, ein bisschen Wohlstand, Bäuchlein. Ja. Und ich dachte mir, oh Gott, ey, wo sind die Trainer? Wo kann ich mich irgendwo hinstellen, wo einer nicht so aussieht wie, da waren ja die Sprinter, die hatten natürlich alle auch die engen Sachen an und so. Ja. Das war, ich habe sowas noch nie erlebt, dass man einfach da, ich meine, ich habe an der Sportschule studiert, da war es so ein bisschen manchmal, aber dass man einfach da denkt, Alter, ich bin einfach eine andere menschliche Spezies. Ja, die sind alle halt viel weiter.
Das war so frech manchmal. Wirklich. Sind ein, zwei Mal durch dieses, es gab ja auch so ein Main-Gym, wo alle so wirklich so trainieren konnten, so Krafttraining und ein bisschen Ausdauer, dies und das. Und da waren Maschinen, da denke ich mir so, Alter, das ist nicht mehr normal. Wirklich, geht nicht. Aber ja, ist halt jedem das eigene.
Wie habt ihr euch denn die Zeit da vertrieben? Ihr konntet ja nicht mal rausgehen und feiern und sowas, ja 2008 die Jungs relativ ausgiebig stellenweise gemacht haben.
Ja, war kompliziert alles. Wir hatten 2 Sechser-Apartments mit jeweils 3 Doppelzimmern. Unsere Apartment war so ein bisschen mehr für die Stimmung da.
Okay. Wer war in deinem Apartment?
Also mein Roommate war Robin Benzing. Ah. Das ist so bei uns Tradition, immer wir beide auf dem Zimmer. Dann anderes Zimmer war Lukas Wank und Niklas Wimberg und am Anfang des Raumes waren Moritz Wagner und Johannes Thiemann. Ah, okay. Also war schon eine sehr gute Kombination auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, haben halt viel Karten gespielt, wir sind dann oft durchs Dorf, haben dann mit anderen Leuten mal ein bisschen gechillt, gequatscht. Aber sonst viele Möglichkeiten hatte man jetzt auch nicht gehabt, muss man sagen. Also konnte man noch, es gab noch so neben dem Gym gab es so ein, wie sagt man, so ein Gaming-Room, da gab es so ein bisschen so Konsolen, gab so Darts, Billard, glaube ich, Tischkicker, Tischtennis, also Möglichkeiten. Ansonsten waren wir halt eigentlich auch viel unterwegs gewesen, Sextraining, Recovery, Essen, ja, Weightlifting oder sowas. Also es war schon trotzdem ein guter Zeitplan dabei.
Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht so ein bisschen den Fokus verliert, weil man ist jetzt ja da, man ist in so einer ganz anderen Bubble im wahrsten Sinne des Wortes, wie es ja bei einer normalen Fiebermaßnahme ist. Ne? Ja. Also klar, es ist so oft auch so, dass dann, muss man erklären, Nationalspieler alle in einem Hotel sind und so und man geht da so ein bisschen, ne, sieht sich da, aber ich kann mir vorstellen, man hat es dann geschafft, man ist da, man spielt klar alle paar Tage, aber es ist so ein ganz besonderes Setting und hast du Probleme gehabt, wirklich den Fokus zu halten, dass du eigentlich da bist für Sport oder war das viel auch so, wow, das ist einfach ein krasses Erlebnis?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte vor diesen Gedanken hatte ich auch echt Respekt, weil ich dachte so, boah, jetzt, wenn wir echt da sind in diesem Dorf und die Athleten, dachte ich mir so, boah, nicht, dass die Gefahr da ist, dass man irgendwie jetzt sagt, okay, ich will jetzt einfach nur das so genießen. Also für jeden mal klar, wir wollen es genießen, dieses Feeling und einfach so, wenn es geht, andere Wettkämpfe anschauen, mal raus aus dem Dorf, aber Dorf bin ich, aber am Ende, so für mich ging dann auch nochmal extra Motivation, als wir die Eröffnungsfeier hatten. Das war, als wir dann da waren, es war so, alle stehen in diesem Stadion, die ganzen Athleten, hatten ja keine Zuschauer da, es war ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem war da so ein emotionaler Moment und aber auch nochmal so ein motivierender Moment, wo ich mir dachte, so, boah, jetzt bist du hier, jetzt willst du auch gewinnen, jetzt willst du auch das Beste rausholen. Also jetzt willst du nicht hier einfach so diese Olympiateilnahme verschwenden, zu sagen, jetzt ja, mal Spiele egal und hier einfach so genießen, sondern will auch irgendwas erreichen. Und deswegen haben wir schon dann gespielt, auch Spiel zu gewinnen. Und deswegen war die Motivation sehr, sehr da und die Eröffnungszeremonie hat da dazu beigetragen nochmal.
Das hast du schon Moritz Wagner angesprochen. Ich habe immer noch diese Bilder von Augen in Split. Ne? Also ich habe ja wie immer bei der Five immer so ein Fotocount gehabt bei Getty Images. Und wenn du da Moritz Wagner eingegeben hast, in keinem Bild hat er normal geschaut. Das war immer wieder so. Also, und du hast schon angesprochen, wie wichtig das für die Mannschaft war. Ist das wirklich so einer, der, wenn er mit dir auf dem Feld steht, die einfach mitreißt, weil er einfach immer auf 150 km/h läuft?
Ja, definitiv. Also das ist ein sehr emotionaler Typ. Der immer gewinnen will, immer alles geben will, der aus der Mannschaft alles rausholen will. Es ist, ja, der freut sich für jeden Mitspieler auch, wenn er jetzt so eine kleine Aktion ist, die irgendwie einen pusht, dann ist er sofort da und freut sich für jeden mit. Das ist sehr, sehr, sehr hilfreich für eine Mannschaft.
Aber ich glaube, es war generell auch vom Zusammenhalt anders als bei anderen Nationalmannschaften. Also ich meine, ich will nicht sagen, dass es früher schlechter war oder so, aber ich glaube, das hat man schon als Zuschauer gesehen, dass ihr wirklich enger zusammenstandet, als das vielleicht normalerweise der Fall ist.
Ja, wir standen extrem eng zusammen. Also es, wo das genau herkommt, kann ich nicht genau sagen, weil es war von Anfang irgendwie da, muss ich sagen. Seitdem wir den ersten Lehrgang hatten, in Hamburg war es schon, war dann nicht mal komplett, war es aber trotzdem schon sehr, sehr, alle kannten sich so, alles war sehr vertraut, alle haben sich gefreut, jemanden zu sehen. Dann kamen halt irgendwann die Finalisten noch dazu von der BBL und dann hat es aber nichts dran geändert, wirklich. Es war einfach super, super entspannte Stimmung, Training war sehr fokussiert, alles, wir wussten, worauf hinarbeiten. Es war von Anfang irgendwie da, so genau kann ich es auch nicht erklären. Es war eine super Truppe, war wie eine Familie auf jeden Fall.
Habt ihr noch einen WhatsApp-Chat, der noch aktiv ist?
Ja, wir haben auf jeden Fall noch einen Chat. Da kommen noch ein paar gute Sachen rein manchmal.
Das ist ja auch so ein Punkt, ich glaube, muss man gleich mal Fans erklären. Manchmal, wenn man einfach so Mannschaften hat und das passt so 100%, das bleibt ja stellenweise einfach ein ganzes Leben lang, dass man einfach sagt, ne, ich war Teil dieser einen Truppe und ich kann mir vorstellen, dass es in dem Fall vielleicht auch so ist.
Ja, definitiv. Also jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Tag da irgendwas reinschreiben, so, aber wenn da einer mal alle paar Wochen was reinschickt, ist trotzdem irgendwie alles wie vorher, alles normal. Man kennt es ja, jeder hat so einen Freund, den man seit Jahren nicht sieht oder nicht mehr hört, schreibt, telefoniert. Dann sieht man sich einfach mal irgendwo und dann ist alles normal, als ob nichts gewesen wäre. Das ist irgendwie fast genauso, muss ich sagen.
Ja, natürlich. Ich will das fast jetzt nicht aufmachen, aber bei euch kommt da auch noch hinzu, durch die Geschichte Euroleague, Fieber etc. Man sieht es ja auch jetzt nicht beim nächsten Lehrgang, drei Monate später, sondern es ist ja alles leider ziemlich zerrissen.
Ja.
Jetzt machen wir den Kunstgriff und gehen ganz weit zurück in deine Anfänge. Und zwar, du bist, glaube ich, 96 geboren.
Ja.
Ne? Genau. Also heißt natürlich nach der Wende, ne, du bist im Vereinten Deutschland aufgewachsen, aber du kommst aus Halle.
Ja.
So. Das ist, wo ich wohne, so 2 Stunden weg aus Wolfsburg. Und so Basketball im Osten, das ist irgendwie so ein relativ weißer Fleck, glaube ich, für viele. Hm. Ne? Weil man so denkt, ja gut, da gab es ja mal den NBC oder gibt es den NBC, ja, in der zweiten Liga vielleicht mal. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Du hast mit 10, hast du, glaube ich, angefangen.
Ja, 8
oder 8, 9. Ja. Wie bist du damals zum Basketball gekommen?
Ich habe damals in der Grundschule, in der Schul-AG, nach der Schule ab und zu mal ein bisschen Basketball gespielt. Dann hat meine Mutti mich da mal zu einem Verein geschickt, weil ich auch selber mal gespielt damals. Sogar in der DDR-Juniorenmannschaft mal sogar. Oh. Dann habe ich irgendwann aufgehört. Dann habe ich halt da ziemlich viel Spaß gehabt im Basketball anscheinend. Habe dann das weiter betrieben, nachdem mir Schwimmen und Fußball jetzt nicht so zugesagt hat. Deswegen war Basketball super für mich. Und der Verein hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, so mit den Jungen. Und die Trainerin damals war sehr, sehr, sehr herzlich zu uns auf jeden Fall. Hat uns das sehr gut angepackt. So. Mit einer gewissen Strenge auch, aber auch mit einer gewissen Freude, dass wir da Spaß an dem Spiel hatten. Das war schon sehr cool und deswegen bin ich halt dabei auch geblieben. Und ja, dann bin ich halt bis 15 im USV Halle geblieben, ja.
Und ich meine, im Westen, in Anführungszeichen, ist es ja so, da gibt es ja schon, also natürlich auch nicht eine riesige Tradition im Basketball, aber natürlich, ne? Ich meine, ich bin auch zum Basketball gekommen, in der Schule AG, weil der Abteilungsleiter von VfL Wolfsburg damals da halt Erdkundelehrer war, gesagt, wenn du nicht mitspielst, dann kriegst du eine 5. So, einfach ja, war das. So, du bist 1 über 1,90, kommst vorbei. Gab es denn auch diese Urgesteine dann bei euch im Verein? Also so Leute, die schon Basketball gespielt haben, als es in der DDR überhaupt gar nicht irgendwo, ja, es war ja nicht förderwürdig so.
Nicht wirklich, also es gab jetzt nicht so, im männlichen Bereich nicht so diese Urgesteine. Ja. In Halle ist mehr so der Frauenbasketball immer dominant gewesen. In der Bundesliga spielen die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, die waren damals 2005, 2006 waren sie auch deutscher Meister. Sogar damals war sogar der Bruder von Johann Royakas, war sogar Head Coach, soweit ich weiß. Der hat uns damals sogar trainiert mal, ich war in der Sportschule, hat er uns früh trainiert. War auch sehr unterhaltsam. Aber so war der Frauenbasketball sehr dominant auf jeden Fall. Da gab es halt schon einige Urgesteine, auch so, meine Trainerin war auch so sehr bekannt auf jeden Fall. Aber sonst im Herrenbereich haben die mal in der Regionalliga 1-2, Oberliga, mal so rumgetaumelt ein bisschen. Ab und zu haben sie es versucht, ein bisschen mit dem MBC eine Kooperation zu machen. Mal besser, mal weniger geklappt. Deswegen war jetzt das nicht so vorhanden da, dass man jetzt sagt, hier, man hat jetzt hier die Urgesteine, die man jetzt so richtig aufschauen kann. Man hatte so diese älteren Spieler, die so ein bisschen zwischen USV und zwischen MBC gestanden haben, die dann so ab und zu mal auf der Bank saßen oder mal in der zweiten Mannschaft MBC gespielt haben, wo man sagt, ja, das wäre doch mal was, so schaut mal hier auf die Regionalliga-Spieler. Das waren so dann so die Idole, sagen wir es mal so, die dann so vor die Augen gehalten wurden. Aber sonst war jetzt dann in der Gegend jetzt nicht groß mit Bundesliga, erste Bundesliga-Basketball, war jetzt nicht wirklich vorhanden, ne?
Ich habe zwei Erinnerungen an, dass ich selber an den neuen Bundesländern gespielt habe. Das eine war wirklich, da war noch nicht mal die Wiedervereinigung, da habe ich weiß nicht, ob es in Halle oder in Merseburg war, aber wir haben ein Turnier gespielt in der Traglufthalle. Sagt dir das was?
Nein.
Also es waren quasi Freiplätze, wo die dann, ja, so quasi ein Konstrukt, wo das, was so mit warmer Luft aufbläst und was dann wie so ein Dome aussah. Das werde ich nie vergessen, weil der Boden, das war so Leder.
Ja.
Und man konnte aber auch kein Dunking machen, weil vor dem Korb ging es quasi in so eine Senke runter und da hing der Korb dann quasi auf 23. Okay, das erkennst du nicht.
Hört sich nicht gesund an.
Die andere Halle, die ich kenne, das war, glaube ich, wirklich in der Regionalliga. Und das war auch, bevor du geboren wurdest, das ist mir bewusst. Aber das war eine Halle, das war wohl eine ehemalige Reithalle in Halle, wo es so wirklich so Sitze gab mit so einer Loge. Die waren sogar, glaube ich, so mit so einem Samt beschlagen. Sagt dir das was?
Da sagte, ich kann jetzt nicht genau sagen, was, aber irgendwie eine ehemalige Reithalle, ich glaube, das war im Unikomplex, war da, glaube ich, mal was.
Das kann gut sein, ja.
Aber da haben wir selber nicht mehr irgendwie was gehabt, aber da ist, glaube ich, immer noch irgendein Unisport heutzutage, oder zumindest vor ein paar Jahren noch, ob das immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Mit Sporthallen, das ist eine Halle, so ein Ding, das ist ein bisschen schwierig da.
Von daher der Aufruf an alle Zuhörer, die sich da ein bisschen auskennen, könnt gerne an opencourt@fcbayernbasketball.de schreiben, ihr kennt die Nummer, und uns sagen, wo diese Hallen sind oder wo die waren. Du hast, ich habe es schon gesagt, deine Karriere ist ja lange so ein bisschen neben dem Mainstream gelaufen, würde ich sagen. Klar, ne, da war die Zeit dann so angesprochen in Bamberg, dass du da durch die Förderprogramme, durch die Farmteams gegangen bist. Wie kam es damals zu diesem Schritt? War das ein klassisches Scouten von den Bambergern und gucken, wo sind Talente, die wir abgreifen können? Oder wieso bist du da hingekommen damals?
So genau, wie die auf mich aufmerksam geworden sind, weiß ich auch nicht. Wie das genau ablief, war klar, in Halle ich war gerade an der Sportschule, hab dann da aber, bin dann auch nach 3 Jahren runtergegangen, bin dann auf eine normale Schule in Halle gegangen, weil es war jetzt schon sehr viel Stress und das Training hat mir gesagt nicht so viel weitergebracht und irgendwie auch nicht so Spaß gemacht. Man stand ab und zu mal vor der Halle um 7, Training sollte losgehen, aber der Trainer kam halt nicht und dann kommt er zum 3. Mal in der Saison und sagt so, ja, musst du eine Zeugenaussage von Unfall machen. Ich so, ja, okay, 3-mal im Schuljahr Zeugenaussage von Unfall, Mann, siehst du viel Unfall. Ich habe in meinem Leben jetzt noch keinen Unfall so gesehen. Ja. Das ist jetzt nicht das Muss, aber war jetzt schon merkwürdig ab und zu. Und dann denke ich mir, warum mache ich das jetzt hier? Und dann hast du lange Schule, dann musst du abends nochmal zum Training, dann musst du Hausaufgaben machen. Und dann irgendwann, ja, schlaucht es halt auch sehr und man will auch mal ein bisschen mit seinen Freunden mal was machen. Und es war halt dann nicht gegeben. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich halt noch in eine andere Schule, mache halt 3-mal die Woche nachmittags ein bisschen so Training. Das war jetzt nicht das Super, das war einfach, wie gesagt, 8 Leute waren wir meistens so und haben halt ein bisschen zu Fußball zum Aufwärmen gespielt.
Also wirklich so wirklich Breitensport dann.
Ja, so Breitensport, ja. Wirklich. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Wir hatten trotzdem eine super Truppe gehabt. Ein paar, die auch wirklich spielen konnten. So. Das war sehr cool auf jeden Fall. Und dann gab es, glaube ich, wieder die Chance, JBBL zu spielen in Halle, so unter dem Namen MBC, weil hieß ja, dann brauchst du ja als Bundesliga-Team JBBL-Mannschaft. Ja. Und dann war halt Halle so die Möglichkeit, das zu machen. Und dann haben wir jetzt so eine JBBL-Quali-Mannschaft so gegründet, neben dem USV noch. Und da war ein Trainer, Stefan Mene hieß der, meinte so, weil der hat gemerkt, so ich bisschen was drauf, so was will ich machen? Entweder er trainiert mich jetzt wie jeden anderen breiten Sportler oder er trainiert mich so in der Hinsicht, mal schauen, was es geht, mal gucken, was wir aus dir rausholen können. Deshalb habe ich gesagt, okay, hol mal ein bisschen raus, versuch mal, was geht. War nicht immer schön, hat nicht immer Spaß gemacht. Hat noch einige Gespräche manchmal so, ja, die vielleicht nicht so toll waren, aber am Ende haben die uns dann schon gut weitergebracht. Und dann kam auch die Ostdeutsche Meisterschaft, weiß ich noch, haben wir die Ostdeutsche Meisterschaft gewonnen gegen Tussichter Feld. Das war so ein kleiner Rivale immer gewesen und erstmal die Meisterschaft gewonnen, war Riesenfreude für uns beim Verein. Ja, und dann kam eine E-Mail irgendwann von einem Jugendkoordinator, Jugendtrainer aus Bamberg. Mhm. Und da war ich erstmal so, wieso schickt der jetzt mir eine E-Mail? So, keine Ahnung, wo hat er meine Adresse? Meine Mutter so, ja, safe and fake, so, antwortet er bloß nicht drauf, so. Da habe ich so ein bisschen erkundigt, dann so, okay, habe ich halt mal einfach so zurückgeschrieben per E-Mail, aber nicht irgendwie eine Adresse, Telefonnummer zurückzugeben. Und dann hat sich rausgestellt, dass wirklich so der Jugendtrainer war, der hauptamtliche Jugendtrainer von Bamberg war. Hat mich eingeladen nach Bamberg meiner Familie zu einem Individualtraining mal und dann auch zu einem Playoff-Spiel zu den Zeiten. Und dann haben wir es mal angestellt, haben mir es alles vorgestellt, wie es da so läuft mit den Jugend-WGs, wie sie sich vorstellen, die Jugendspieler auszubilden, wie die Pläne ausschauen. Und ja, das hat mir dann auch schon, muss ich sagen, relativ schnell zugesagt und dann habe ich gesagt, ja, das will ich machen. Und ist dann schnell durchgegangen alles und dann habe ich es noch nicht so ganz realisiert, aber dann, als ich auf dem Weg nach Bamberg war, wirklich fest dahin zu ziehen, da dachte ich mir so, verdammt, jetzt gehe ich wirklich dahin und wer weiß, ob ich wieder nach Halle zurückkomme.
Ich finde es erstaunlich, dass du es einfach so, auch so quasi in Eigenregie gemacht hast, weil es ist ja schon so, dass gerade heutzutage Spieler in dem Alter, die dann gewisse Fähigkeiten haben, ja oft auch schon, sei es jetzt, dass die Eltern das übernehmen oder es wirklich einen Agenten gibt, der dann so ein bisschen auch schon versucht, die Karriere zu steuern. Aber es war damals bei dir alles noch komplett, du machst das selbst.
Ja, nee, ich war 15 Jahre oder wie ich es angefangen habe, war ich noch 14. Und es war so, ich hatte ja keine Ahnung vom Basketball. Also ich habe halt so ein bisschen was gesehen. Für mich war so das Tollste, so das Göttinger Osterturnier, wie das da war. Im Sommer war im Turnier in Göttingen immer so ein Mini-Turnier.
Mini-Turnier, genau.
Dann war in Wien das Turnier, das war immer so das Größte. So,
was stimmt. Ja.
War immer super, aber was jetzt so Leistungssport, Basketball so bedeutet, hatte ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste nicht, was das, dass es sowas überhaupt eigentlich gibt, so eine Art. Ich dachte, ja, okay, da kommt jetzt mal einfach so ein Spieler mit 18 Mal her, der kann gut spielen und spielt dann in der Bundesliga. So, das habe ich aber vorher nicht so gecheckt und dann habe ich das halt so mit meiner Mutter besprochen immer. Sie hat halt gemeint, so, tu das, wenn du Lust drauf hast, tu es. Am Ende, wie gesagt, ich wurde zu nichts gedrängt, wurde nicht gesagt, tu es auf keinen Fall, du bleibst hier. Es war immer mir die Entscheidung überlassen, so, haben mir Rückhalt gegeben und das war halt wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, das mache ich.
Ich meine, du kanntest ja schon den Drill aus der Sportschule, aber war das dann nochmal ganz was anderes, als du dann in Bamberg warst?
Es war schon was anderes auf jeden Fall. Wir hatten ja dann ein, zwei Mal vor der Schule Individualtraining, war auch schon sehr zeitig meistens und dann nach der Schule direkt 2-3 Mal die Woche Krafttraining gehabt. Aber es war sehr gut getaktet alles. Wir hatten meist bis 1 Schule, danach wirkt 1,5 Stunden so Krafttraining. Dann konnte man nach Hause 2-3 Stunden so ein bisschen was essen, nochmal ausruhen, vielleicht mal Hausaufgaben machen. Dann zum JBL, dann später MBBL, Regio-Training. War auch schon intensiv, aber es war gut getaktet und es war auch sehr gut organisiert und es war jetzt auch gutes Training. Es war jetzt nicht wie eine Sportschule, es ein irgendwie Larifari-Training manchmal war, wo du denkst, ja, was mache ich hier eigentlich jetzt? Das war dann schon wirklich super Training, was auch gemerkt habe, dass es einfach was bringt. Und es war das erste Halbjahr war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig für mich, einfach so weg von zu Hause, jetzt dran gewöhnen, dass es wirklich jetzt hier Training ist. Man hat jetzt mal heute nicht so Bock, sagt man, ja, heute geht es mir vielleicht mal nicht so gut, gehe ich mal nicht zum Training. Und der Trainer sagt, ja, okay, sondern da wirklich, Andi, geht es dir wirklich nicht gut, was ist? Training ist wichtig. Und das muss man erstmal dann verstehen, aber es hat dann auch relativ schnell Klick gemacht. Und wie gesagt, wir hatten in so einer Jugend-WG gewohnt, mit fünf Spieler waren wir, ein Betreuer, dann andere Betreuer kamen in Schichten. Und wir waren da wirklich auch direkt eigentlich wie eine Familie, haben uns gegenseitig geholfen, aufgebaut und es hat dann sehr gut geklappt auf jeden Fall.
Also wenn ich denke, ich wäre mit 5 Jungs in der WG gewesen, in dem Alter, also auch alles Basketballer, die Wohnung hättest du wegschmeißen können danach. Wie war das bei euch damals?
Wir waren echt super.
Was ging?
Es war so ein neu gebautes Haus und da waren so 3 Stockwerke ganz oben an die Vermieter. Ich dachte mir so, okay. Mutig auf jeden Fall zu sagen, die ersten 2 Stockwerke an eine Jugend-WG ist so von jugendlichen Basketballern zu vermieten, auf jeden Fall mutig. Aber nein, wir waren.
Wer war da drin? Kennt man da einen von denen?
Damals, mein erstes Jahr war Tim Leonard, der kam aus dem Saarland, dann Kevin Jefferson, den kennen wir vielleicht noch. Den habe ich noch guten Kontakt. Guter Mann, Noah Kamdem spielt jetzt in der Pro B in Erfurt. Und dann noch ein Slowake, Patrick Bolosch hieß der. Der ist dann aber schnell verletzt gewesen und musste dann auch bitter gewesen für ihn. Das zweite Jahr kam dann Leon Kratzer dazu. Dani Keppeler und dann ja später Tibor Tarasch noch dazu und alle möglichen. Ja. Also es waren schon ein paar Leute dabei auf jeden Fall.
Ich finde das immer so spannend, solche Biografien, denn die kommt ja alle dahin mit dem gleichen Ziel irgendwo. Ne, Basketball das Maximale rauszuholen, egal wo das jetzt ist. Mir klar, alle träumen, ne, BBL, Euroleague, whatever. Ja. Aber die allerwenigsten kommen ja, selbst wenn die auf dem Level schon mal dann das schon geschafft haben, kommen ja dann dahin, wo du jetzt bist. War das damals bei euch viel Thema so, was jetzt kommt und irgendwie hat man sich auch mal aufgefangen, wenn irgendwie es gerade nicht so gut lief? Es ist ja schon, wart ja alle in der gleichen Situation mit dem gleichen Ziel wahrscheinlich.
Ja, wir haben alle schon eigentlich so von Tag zu Tag so gelebt, so jetzt Training für nehmen, Spiel für Spiel. Klar, wenn es immer schlechter lief für jemanden, dann haben wir immer irgendwie was aufzubauen und sagen, ey, alles gut, Kopf hoch, man wird schon. Es ging halt dann schon auch ziemlich von alleine, es war so ein Alleinläufer bei uns, wir haben uns echt super verstanden. War alles sehr, sehr cool und klar hat jeder so seine Ziele vor Augen. Aber es ist nicht, dass jeder jetzt einen es nicht gegönnt hat oder jeder hat es jedem gegönnt. Ja. Und so die Arme gegriffen, jeder hat sich für jeden gefreut. Das war schon sehr wichtig für uns. Und in guten, schlechten Zeiten haben wir miteinander gestanden und deswegen hat jeder jeden bei uns supportet auf jeden Fall.
Wie hast du das erlebt, wenn dann für Leute, die dann echt quasi deine Brothers da waren in der WG, wenn der Weg für die zu Ende war? Also ne, durch Verletzungen oder weil man aussortiert wird. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ja, es war schon ein herber Schlag ab und zu mal auf jeden Fall, wenn er wirklich einer gehen musste oder einfach nur, weil er auch jetzt älter wurde, ausgezogen ist jetzt so, ich sag, man ist ja weg und dies und das, aber trotzdem, wir haben immer Kontakt gehalten und wussten, wenn wir uns sehen, ist alles cool und deswegen war, es war jetzt nicht wirklich so wirklich ein Abschied, klar war es schade, dass er nicht mehr da war, jetzt in der vor Ort war, aber am Ende war es jetzt kein Abschied, weil wir wussten, wir sehen uns eh irgendwann wieder und dann wird es auf jeden Fall krachen.
Kam irgendwann der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, jetzt wird es echt ernst. Also jetzt bin ich hier an einem Punkt, wo ich sage, jetzt muss es aber auch das Profi-Dasein werden. Also war es vielleicht die Zeit, wo du dann wirklich auch bei den Bambergern mit in den ersten Kader kamst oder gab es da vorher schon irgendwie einen Punkt, wo klar war, jetzt ist wirklich alles auf dieses eine Ziel?
Ja, es ist jetzt immer so leicht vor Augen gab es immer so, wäre schon cool auf jeden Fall da. zu spielen in der Bundesliga, vor allem jetzt hier in Bamberg da, bei der damals noch Stechert-Arena auf jeden Fall, war schon, wenn man da das Spiel zugeschaut hat, war schon immer eine Wahnsinnsstimmung und die Halle immer voll war und alle ausgetickt sind, dann die Euroleague-Spiele da, das war schon Wahnsinn auf jeden Fall, sehr mitreißend, das war schon so, ja, wäre schon geil, aber ich habe jetzt nicht so diesen Druck gemacht, so sage ich, ich muss da jetzt hin um jeden Preis, so, ich habe das versucht irgendwie wirklich so ehrlich zu nehmen, sagen Tag für Tag. Und dann so mit 17, Anfang 17, ist dann, habe ich gesagt, okay, jetzt langsam mal so ein Step, schauen, dass man vielleicht mal demnächst mal da mittrainiert auf jeden Fall. Dann habe ich das ja in der Regionalliga angefangen und ein bisschen Pro B, und dann lief es in der Pro B aber nicht so in der Mannschaft. Haben ein paar Spiele verloren, dann gab es da ein, zwei Trainerwechsel. Und dann hat der Trainer, der Ivan Pavic, hat mich dann hochgenommen, hat mich dann wirklich da spielen lassen, wie verrückt, hat gesagt, schieß, schieß, sonst gehst du in die Kabine. und dann hat mich da echt sehr gepusht und das Jahr drauf, wie gesagt, dann kam im Sommer halt dann Andrea, hat dann gemeint, ja, ich will dich in der ersten Mannschaft haben. Ich so, krass, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, schon so früh passiert. Wie gesagt, ich wurde auch sehr ins kalte Wasser geschmissen, muss ich sagen, habe dann auch sehr, sehr viel kassiert und alles und musste sehr viel durchleben. Aber es war eine Erfahrung, die auf jeden Fall sich sehr ausgezahlt hat für mich, denke ich mal.
Du sprichst an, du kennst Andrea Trinchieri natürlich schon und hast auch angesprochen, dass du einfach da reingeworfen wurdest. Du bist ja ein Spieler, ich glaube, da drehe ich dir nicht zu nahe, du kommst über den Wurf. Ein Shooter's Shoot, ist auch klar. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, wenn man sich sehr über den Wurf definiert, sage ich mal. Das ist ja auch, du brauchst ja viel Selbstvertrauen dafür. Du musst ja in der Lage sein, auch wenn 10 daneben gehen, den Elfen drauf zu werfen. Und wenn du dann, wenn so ein junger Spieler, du dann, der sich so definiert, dann zu der Ersten kommt, zu einem Trainer, der, ich meine, wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, du kommst da hin, er sagt, ich möchte dich gerne in der ersten Mannschaft haben und dann bist du da und der nimmt dich komplett auseinander. Also dein ganzes Spiel wahrscheinlich auseinander, sagt dir, wie du, was ich, beim Pivot den Fuß stellen sollst und all die kleinen Sachen. War es da schwer für dich, das Selbstvertrauen zu behalten und auch zu werfen? Oder gab es dann auch eine Phase, wo du gesagt hast, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll?
Ja, also am Anfang war es schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Es war erste Woche da, ich kam von der U18 BM, also haben die BM gewonnen, sind aufgestiegen und war halt schon ein bisschen kaputt und dann zwei Tage später, ich war zu Hause, dann ruft mich ein Trainer, meinte, müsstest mal auf einmal kommen, Andrea möchte so ganzen Jugendspielern so eine Woche lang trainieren, das System vorstellen. Ich so, ja, okay, dann bin ich dahin, wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet, weil ich wusste auch nicht, erstmal wusste vorher auch nicht, wer er war so und wie er tickt. Training ging los, spielen so ein 3 gegen 3 Drill, glaube ich. So geht los, ich setze ein Dribbling, ist ein Stopp. Warum dribbelst du? Also nicht, ja, um zu attackieren und dann zu gucken. Nee. Egal, was ich gemacht habe, er hat mich bei jeder Sache unterbrochen. Ich dachte mir so, boah, und dann dachte mir so, was will der jetzt von mir so in der Art? Aber dann kam ein anderer Trainer zu mir und meinte, hier, sei froh. Also, dann habe ich so gemerkt, okay, er redet mit mir, weil er halt was sieht und weil er halt mir auch was beibringen will. Und hätte jetzt nie was gesagt, dann hätte ich mir Sorgen machen müssen wahrscheinlich. Aber das habe ich dann auch, war auch dann sehr schwer, weil es auch für die Nerven halt sehr krass war, weil meine Nerven waren nicht drauf programmiert, wirklich so, sag mal, gepiesackt zu werden, so eine Art, so genervt zu werden. ja, aber es hat dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, vor allem dann, als dann auch die Saison losging und dann die ersten Spiele, dann auf diesem Niveau zu bestehen, vor allem, weil wir hatten ja damals schon eine sehr gute Mannschaft gehabt mit hohem Niveau. Das hat mir auch dann schon noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, aber auf Dauer hat mir das für die nächsten Jahre hat mir das dann sehr, sehr viel mitgegeben, ja.
Bist du ein Spieler, den Eindruck kriege ich jetzt gerade, der eigentlich mit weniger Coaching besser klarkommt? Also bist du jemand, der auch vielleicht, wenn dann viel kommt, immer erst wissen will, okay, warum mache ich das, bevor du wirklich da komplett drauf einsteigst?
Ich glaube, ich würde mit wenig auch zurechtkommen. Aber ich habe schon lieber einen, der auch schon viel coacht, weil manchmal braucht man schon mehrere klare Ansagen und wie gesagt, indem ich jetzt so Profi bin, sage ich mal, bin ich es gewohnt, oder ich wurde 2 Jahre auf Andrea so programmiert in der Art, deswegen weiß ich so, wie es ist und ich weiß, was einem auch aufs nächste Level bringen kann, deswegen ist mir dieser Weg auch sehr recht.
Ich fand das so spannend, dann im Nachgang, jetzt überspringen wir ein paar Jahre, aber dass du, als du nach Spanien gehst, sagst, in einem Interview, ich wollte einfach nach Spanien, weil die spielen taktischeren Basketball und dieses Zitat Gebolze in der Bundesliga, das ist irgendwie nichts für mich. Was hast du damals damit gemeint?
Ja, das war damals auch ein bisschen aus den Emotionen so raus, weil ich war auch ein bisschen genervt so von der Saison, wie sie gelaufen ist. Spanien auf jeden Fall, super, super Liga, sehr taktisch und sehr hoher Basketball-IQ. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall, war überragend. Damals hat mich so ein bisschen genervt auf jeden Fall, weil wir hatten eine junge Mannschaft in Erfurt gehabt. Hatten dann echt Probleme mit Sponsoren, die abgesprungen sind. Dann da Spielerwechsel gehabt und wir wollten, es war am Anfang klar, wir wollten eine junge Mannschaft haben, die wirklich mit vielen Deutschen spielt. Haben wir ja auch gemacht. Dann haben sie dann nicht das Ziel erreicht, was wir wollten, den Klassenerhalt. Und oft hatten wir so das Gefühl, dass wir jetzt auch nicht so bisschen so gewürdigt worden oder zumindest mal ein bisschen in Schutz genommen worden. So, ich denke mal, als junger Spieler muss man ab und zu mal geschützt werden. So, jetzt ein Geschenk bekommen, aber ab und zu muss man auch mal ein bisschen in die Hand gegriffen werden. Hm. Wir haben uns da manchmal so ein bisschen hintergangen gefühlt und das war halt dann nicht so toll und dann war halt so ein bisschen die Emotion hoch und hat man so ein bisschen was gesagt, was jetzt ein bisschen auch krass hochgepusht wurde so von den Medien am Ende, aber ja, wie gesagt, ich denke mal, in der Bundesliga gibt es mittlerweile schon qualitativ guten Basketball, gute Mannschaften auf jeden Fall, weil jetzt die Coaches die letzten Jahre auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden sind. Aber ich denke mal, dass immer noch zu ACB noch ein paar Sachen zurück sind, aber trotzdem ist es eine gute Liga.
Wenn du das sagst, dass da noch ein paar Sachen fehlen, so von der BBL zu ACB, sind das dann so Geschichten wie so Read and React, dass man halt da mehr voraussetzt oder von den Spielern mehr möchte, dass sie es dieselbe Entscheidung treffen auf dem Feld? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, ich denke mal, es fängt so einfach auch an, so ein bisschen das Standing von der ACB ist ja schon sehr, sehr gut. Es gibt sehr, sehr viele Spiele, die sagen, hey, da ist mir das Geld so eigentlich sekundär, Hauptsache ich spiele in der ACB, weil es so an sich die beste nationale Liga Europas ist. Und deswegen kommen da auch viele Spieler hin, die wirklich sehr gut spielen mit wenig Geld, hast auch gute Qualität. In Deutschland hast du ja auch die 6-6-Regel, dass du auch 6 Amerikaner zum Beispiel verpflichten kannst und dann verpflichten halt Mannschaften, die weniger Geld haben, halt sehr günstig, zum Beispiel jetzt Rookies aus dem College, die halt einfach dann sagen, ja, ich spiele mal halt eine Saison hier und mache jetzt hier mal 20 Punkte und gehe dann für Geld wohin, da oder sonst was. Da leidet das Spiel halt manchmal drum, wenn du halt dann wirklich 4 solche Spieler in der Mannschaft hast. In Spanien hast du halt die Regel, dass du halt 2 US-Spieler haben darfst und der Rest so alles EU oder so lateinamerikanisch Pässe und dann hast du halt so ein bisschen mehr diesen europäischen Basketball-Flair, weil das, wie gesagt, amerikanische und europäische Basketball unterscheidet ja schon immens auf jeden Fall.
Ja.
Ich denke mal, das ist schon auch ein großer Grund, der den Basketball einfach anders ausschauen lässt.
Jetzt dein Schritt zu den Bayern und zurück zu Andrea Trinchieri und hier auch Daniele Baiesi, den du auch noch kennst aus Bamberg. Wie kam der Kontakt zustande, dass du jetzt hier bist?
Ja, zu Daniele ist der Kontakt jetzt nie wirklich abgebrochen. So. Ich habe ab und zu mal einfach geschrieben, so, wie es läuft, wie es geht oder wenn wir uns gesehen haben, ein bisschen gequatscht. Und ja, sie haben immer schon angedeutet, so in Ulm das Jahr, ja, wir hören uns. Ich so, ist klar. Und es war ja immer so ein Ziel auf jeden Fall, dann irgendwie auf die Liste so der Top-Mannschaften, der Jugendmannschaften in Deutschland zu kommen. Und es war ja für mich so der nächste Schritt, den ich machen wollte. Auf jeden Fall. Und dann kam halt auch relativ früh nach der Saison, kam halt dann schon, jetzt habe ich mit Andrea gesprochen, mit Daniele und was zur Sache ist. Und ich musste mit Andrea jetzt eigentlich auch nicht viel sprechen, weil ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, wie der Hase läuft, was er von mir will, wie er spielen will, wie er coacht. Aber ich wollte nur nochmal einfach so zum Thema einfach nochmal hören, wie es ist. Und für mich war es genau, wie ich es erwartet habe, das Gespräch. Deswegen war es jetzt eigentlich keine so schwere Entscheidung für mich. Ich wollte einfach noch das alles ein bisschen ruhen lassen, weil die Saison war noch sehr frisch und dann hatte ich eine Woche ein bisschen Zeit gehabt, mal einfach mal ein bisschen runterzukommen. Dann ging auch direkt Nationalmannschaft weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich jetzt. Und dann habe ich unterschrieben und bin auch sehr, sehr glücklich damit. So einfach, weil es, ja, FC Bayern ist FC Bayern, ne?
Dann ging die Saison für dich ja nicht so richtig gut los. Das ewige Thema Corona, Covid, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ich finde das so krass, du bist die ganze Zeit in Tokio gewesen, ne? Alle möglichen Vorkehrungen, Bubble hier, Bubble links. Dann kommst du her und man denkt so, das ist alles irgendwie gegessen, bist geimpft. Und dann, ja, wie hast du rausgefunden, dass du dich da infiziert hast?
Ja, mir ging es so einen Tag halt relativ, also einfach so ein bisschen K.O., ein bisschen schlapp war ich einfach. Dann Tag drauf ging so ein bisschen so ein Halskratzen und dann haben wir mal einen Test gemacht und dann war ich positiv und ich so, boah, das ist jetzt uncool, so woher, weil... Ich habe jetzt so keinen gesehen außer die Mannschaft. So. Ja. Weil wir waren im Trainingslager, dann einfach nur Training gehabt und dann war es positiv. So, hey, es gab da letzten Sommer oder die ganze Saison letztes Jahr in Ulm, gab es 1000 Möglichkeiten, wo man hätte eigentlich wahrscheinlich infizieren können als da. Und da war so, ja, okay, krass. Also geht doch mal simpler, als man denkt so manchmal. Ja, aber dann, wie gesagt, ich hatte jetzt keine so schlimmen Symptome gehabt. Es war so mehr Schlapp, Hals, Kopf. Dann Geschmacksgeruchsverlust, aber wie gesagt, in der Woche ging es mir eigentlich dann schon wieder relativ normal, relativ gut. Musste halt noch die Quarantäne absitzen. Dann haben wir halt so hier vom Verein so Checkups gemacht, so Herz, Lunge. Da ist okay, dann haben sie so am Herzen so ein bisschen was gesehen, was, wenn ich jetzt normal trainieren würde, könnte das so ein bisschen schlecht werden. Muss ja dann nochmal ein bisschen ruhen und dann
Also Herzmuskelentzündung mäßig wahrscheinlich? Oder warum?
Ja, genau. Herzchenatrien, das hat dann dazu wahrscheinlich gekommen. Das jetzt muss man halt vermeiden auf jeden Fall. Und deswegen habe ich dann innerhalb so 3,5 Wochen eigentlich gefühlt nichts gemacht. Sehr uncool gewesen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt erstmal froh, das hinter mir zu haben auf jeden Fall. Jetzt wieder spielen zu können, wieder anzugreifen, fit zu werden und wieder im alten Rhythmus zu kommen.
Aber es ist natürlich mit diesen Impfdurchbrüchen echt ein Thema. Von daher würde ich einmal kurz einen echten Experten dazu holen, Dr. Tom Uckermann, der war auch schon mal hier im Podcast. Mhm. Den können wir einmal kurz hier per Skype dazu schalten und mal drüber sprechen, was es eigentlich so generell jetzt für euch als Mannschaft bedeutet. Und da ist er schon in der Leitung, Tom Uckermann, einer der Mannschaftsärzte vom FC Bayern Basketball. Hallo Tom.
Hallo, freut mich, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir haben dich ja zugeschaltet.
Ein zweites Mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, nach Marco Pesic der Erste, der zweimal hier beitragen darf. Andi sitzt hier neben mir und wir haben gerade ein bisschen gesprochen über seine Corona-Infektion, was er für Symptome hatte, was er mit ihm gemacht hat, auch dass er geimpft war natürlich. Es ist ja so, dass momentan, glaube ich, deutschlandweit oder weltweit in vielen Ländern diskutiert wird, die Pandemie ist ja eigentlich fast schon vorbei, etc. pp. Jetzt gab es hier natürlich Impfdurchbrüche, auch anderswo im Profisport. Wenn du solche Sachen jetzt hörst, wie die Pandemie ist vorbei, was macht das mit dir als Arzt, der natürlich auch dann mit Profisportlern arbeitet und mit dieser Realität konfrontiert ist, dass es da Impfdurchbrüche gibt?
Ich denke, das Thema ist aktuell ja groß in den Medien, auch mit Prominenten, die betroffen sind. Und jetzt hatten wir zuletzt eben auch Probleme. Ich glaube, dem müssen wir uns einfach stellen die nächste Zeit. Ich glaube, klar, die Pandemie ist sicherlich noch nicht komplett vorbei. Ich glaube, wir müssen alle weiter dran arbeiten und uns am Riemen reißen, sage ich mal, für uns und auch für die Spieler. Es ist nach wie vor nicht einfach. Ich glaube, die Situation, die Gesellschaft momentan hergibt, ist einfach eher, alle wollen zurück zur Normalität. Gleichzeitig ist es bei uns im Sport natürlich so, dass wir besonders aufpassen müssen, dass wir immer noch frei von Infektionen bleiben oder soweit es geht, frei von Infektionen bleiben, weil natürlich die ganze Situation sonst nicht funktioniert. Ich meine, wir hatten ja glücklicherweise, sag ich mal, kurz vor Beginn der Saison diese paar betroffenen Fälle und wo eben auch Andi betroffen war. Und man merkt natürlich schon, dass die Spieler einfach eine Zeit lang brauchen. Allein wenn du 2 Wochen in Isolation bist, dann wieder auf ein Fitnesslevel zurückzukommen, dass du hier auf Top-Niveau Basketball spielen kannst, ist halt nicht besonders einfach. Insofern müssen wir da weiter dranbleiben, einfach was die Hygienemaßnahmen angeht. Ich denke, die Impfsituation ist ein Thema, was glücklicherweise in Deutschland sehr gut funktioniert hat mit der Umsetzung im Profisport. Und ich sag mal, Infektionen werden wir nicht verhindern können. Schwerwiegende Erkrankungen sehen wir jedoch sehr selten. Insofern denke ich schon, dass es möglich ist, auch den Profisport weiter betreiben zu können. Ja. Weil das ja auch immer ein bisschen in den Medien ist. Und ja. Bisher gab es da keine Fälle, die irgendwie schwerwiegende Komplikationen oder Krankenhausaufenthalte notwendig gemacht haben. Ja.
Aber das ist natürlich eine Sache. Ich meine, klar, auch ne, durch die erfolgreiche Impfkampagne, gerade im Profisport, ist es ja auch so, dass natürlich man jetzt bei vielen erwarten kann, okay, dass wenn sie es infizieren, ist eher ein leichter Verlauf oder vielleicht ist es sogar asymptomatisch. Aber es gibt ja andere Risiken, so Stichwort Herzmuskelentzündung, glaube ich, die bei Profisportlern dann doch ziemlich arg reinspielen, oder?
Absolut, ja, absolut. Und da ist es eben, sagen wir mal, im Vergleich zu den zu der normalen Bevölkerung, in Anführungszeichen, wird natürlich gerade bei den Profis besonders intensiv untersucht, was für Beteiligungen von welchen Organen und so weiter das einer gewissen Zeit nach der Infektion, das heißt nach diesen 14 Tagen der Isolation, werden die Spieler durch die Mangel genommen. Und man sieht sie eben genau an, ist die Belastung schon möglich? Das heißt also, gerade Stichwort Herzmuskelentzündung, werden die Spieler durchs MRT gejagt und da wird eben gesehen, ob der Herzmuskel beteiligt ist oder nicht. Ich denke, das ist in der Breite nicht umsetzbar, aber für die Profis natürlich absolut essentiell, weil in so einer Situation eben gerade für die Leute, die infiziert sind und trotz Impfung, da gilt es halt einfach langsam nach der Infektion wieder anzufangen mit dem Sport. Und ein bisschen geht es natürlich bei den Profis auch in die Richtung, wobei wir natürlich andere technische Möglichkeiten haben, die zu checken. um dann früher, sag ich mal, in die Maximalbelastung reinzugehen. Ne? Und da ist eben eines der Tools, das Cardio-MRT, sehr aufwendig zwar, aber damit können wir sehen, ob es Herzmuskelbeteiligung hat oder nicht und entsprechend dann den Spieler freigeben, sofern er das körperlich packt. Ja.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass man sicherlich auch noch gewisse Maßnahmen, Hygienemaßnahmen aufrechterhalten muss. Wie ist das mit Tests? Also normalerweise, wenn ich es richtig verstanden habe, werden ja nur Spieler getestet, eigentlich im Profisport in Deutschland, die jetzt nicht geimpft sind. Und natürlich Spieler, die Symptome haben. Ist es sinnvoll, da vielleicht trotzdem auch mal stichprobenmäßig zu testen, damit man eben keinen asymptomatischen Fall jetzt eben verpasst? Oder was sind so die Maßnahmen in dieser Richtung Test beim FC Bayern?
Das Testen wird, man muss ja sehen, dass für gewisse Reisen, die wir machen, auch Tests erforderlich sind, sodass im Prinzip dieses Thema stichprobenartige Tests automatisch mit dabei sind. Also für gewisse Reisen brauchen wir auch Tests. Das bedeutet, die Spiele werden immer wieder auch getestet. Gleichzeitig, wenn jemand nur Symptome hat, wird er natürlich auch getestet. Das heißt, dieses Schema, wie wir das letztes Jahr hatten, mit zwei-, dreimal die Woche testen, machen wir aktuell nicht mehr. Aber es ist nicht so, dass die Spieler keinerlei Tests mehr haben, nur weil sie geimpft sind.
Vielleicht nur abschließend ein Wort, weil natürlich, es gibt viele, immer leider noch viel zu viele, die sagen, ja guck mal, warum soll ich mich impfen lassen, wenn jemand wie Andi Obst sich ist geimpft, ist trotzdem infiziert. Kannst du vielleicht mal darlegen, was klar die Gründe sind, sich trotzdem impfen zu lassen, auch wenn es diese Impfdurchbrüche gibt?
Ja, ich denke, also ich kann das nur für mich selber sprechen, weil ich ähnlich wie Andi auch betroffen war von einer Durchbruchsinfektion trotz Impfung. Ich bin Anfang Januar geimpft worden und hatte dann schlussendlich jetzt auch kürzlich eine Durchbruchsinfektion, die sich dann bei mir ähnlich dargestellt hat wie eine Grippe. Es war natürlich ein bisschen komisch insgesamt diese Isolationssituation, aber ich denke, was wir einfach verhindern müssen, sind schwerwiegende Verläufe. Und ich sag mal so, ich bin selber nicht auf der Intensivstation tätig, aber ich habe genügend Kollegen, die immer wieder berichten von jungen Leuten, die trotz die quasi trotz Impfangebot nicht geimpft waren und dann schlussendlich auf Intensivstationen sich das dann richtig Probleme machen. Ja. Und sag mal, diese schweren Verläufe abzupuffern, dafür brauchen wir einfach die Impfungen. Ja.
Ja,
und man muss auch sehen, was man auch sehen muss jetzt. Selbst wenn es immer mal wieder Durchbruchsinfektionen gibt, trotzdem sind die Anzahl der Infektionen natürlich nicht bei 100%. Ich denke, wenn wir die gleiche Situation im Team letztes Jahr gehabt hätten mit den betroffenen Personen, dann wären deutlich mehr Spieler infiziert und vielleicht auch krank geworden, ja, als es jetzt war. Insofern, ich glaube, da muss man einfach sagen, hat man sicherlich einen deutlichen Vorteil durch die Impfung gehabt, auch bei uns jetzt speziell.
Ja, und ich glaube, das lässt sich auch auf die gesamte Bevölkerung übertragen. Von daher, bis bald mal vielleicht hier im Audidom, aber dann mit einem anderen Thema. Das müssen wir nicht mehr besprechen, glaube ich.
Jetzt genau, ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal abseits des Podcasts, vielleicht mit zum Spiel, wenn du vorbeikommst.
Ja, aber das ist das Problem. Ich habe ja gehört, dass du den Ball nicht passt. So, warum soll ich denn vorbeikommen? Wenn ich dir keinen Ball kriege von dir.
Was meinst du? Was?
Das haben wir letztes Mal schon geklärt, dass du so ein schwarzes Loch bist, der nicht passt. Von daher, warum soll ich
das machen? Das müssen wir tatsächlich auch nochmal machen bei Gelegenheit. Ja?
Genau so.
Wir zusammen auf den Court gehen, würde mich freuen.
Alles klar, Tom. Dann, wie gesagt, genieß die Sonne und bis zum nächsten Super. Mal. Hau rein. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, danke an Tom Uckermann für diese Expertise. Da hätten wir beide nicht so schlau drüber sprechen können. Nee, okay, okay. Aber merkst du noch irgendwas davon jetzt im Nachhinein? Du sagst jetzt wirklich, nee, das ist alles raus. Ich bin bei 100%.
100% glaube ich noch nicht. Wie gesagt, also ich bin gesund, würde ich sagen. Aber jetzt so fit noch nicht. Also ich habe schon noch ein bisschen so Probleme, erstmal wieder in meine Shape reinzukommen. Im Training, Spiel, hoch und runter laufen. Habe ich schon noch ein bisschen Probleme. Aber jetzt nicht, dass ich irgendwie sage, dass die Lunge so richtig wehtut. Ab und zu habe ich ein, zwei Mal das Gefühl gehabt, dass so ein, zwei Mal die Lunge so ein bisschen so gemeldet hat, aber jetzt nicht in gravierenden Dingen so. Und das haben wir auch im Blick alles. Ich denke, das ist auch normal und wir sind da sehr vorsichtig und ich denke mal, es wird schon vorwärts gehen auf jeden Fall. Ich bin da sehr zuversichtlich bei mir.
Also Angst ist natürlich immer ein großes Wort, aber hattest du zumindest jetzt so Bedenken? Weil meine man liest ja viele Sachen, Studien bei Long-Covid etc. und dass solche Sachen natürlich auch abstellen, was einfach ewig dauern, bis sie weggehen. Also hattest du da echt Bedenken, dass da was bleibt?
Ja, ich hatte schon so auf jeden Fall Respekt davor, auf jeden Fall, dass da irgendwas jetzt so bleibt. ich wollte jetzt nicht jetzt hier mich tausend Sachen durchlesen und mir sonst selber eine Panik irgendwie so einreden.
Also googelt seine Symptome nicht.
Ja, genau, nein, so. Einfach so mit den Docs halt gesprochen, so was ist denn dies und was das so führen könnte, aber wie gesagt, ich wollte es halt so nehmen, wie es kommt, jetzt in der Hinsicht, deswegen, ja, ich habe es ernst genommen, aber ich hätte mir auch, wollte mir keine Panik machen, weil das wäre auch Quatsch gewesen.
Dann lass uns abschließend mal ein bisschen über Sportliche sprechen. Euroleague für dich, das war ja auch nochmal ein Step, also was ist anders in der Euroleague, als was du vielleicht vorher so im Verein erlebt hast?
Ja, ich habe meine ersten Minuten jetzt gehabt, ist schon ein anderes Niveau, sehr physisch, sehr smart und jeder Spieler ist da wirklich gefühlt eine Waffe irgendwie, es ist schon sehr krass, auch das Tempo ist nochmal anders, schneller, ja, es ist sehr komplett auf jeden Fall, muss man sich dran gewöhnen, aber ist auf jeden Fall Ziel, war ein großes Ziel von mir, macht sehr viel Spaß und macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Auch die ganze Belastung, die du jetzt hast mit über 80 Spielen.
Ja, ist mit der Belastung jetzt nach der ganzen Sache, der ganzen Pause jetzt nicht so einfach, aber wie gesagt, ist das, worauf ich mich immer gefreut habe, weil ich machen wollte und deswegen nehme ich es mit sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Ja, nee, soll es natürlich auch haben. Mensch, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde weiterreden können.
Definitiv.
Vielleicht machen wir es nächstes Mal nochmal. Von daher, hey, alles Gute für die Saison.
Danke.
Hoffe weiterhin alles toi, 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 gesundheitlich, alles passt. Und dann, ja, sprechen wir uns mal bald wieder.
Sehr gern, sehr gern. Vielen Dank.
Aber bevor ich dich entlasse, müssen wir natürlich noch einmal hier die BayWa-Schnellfragerunde durchziehen. Und die BayWa steht ja für Verbundenheit. Und die erste Frage, die sie stellen, sind, die Fans sind zurück. Das findest du?
Grandios.
Grandios, ja. Das ist, glaube ich, auch die einzige Antwort, die da gilt. Und zweite Frage ist natürlich rough. München ist für dich?
München ist für mich eine wunderschöne Stadt in Bayern.
Boah, das ist sehr diplomatisch. Ne? Müssen wir vielleicht doch nochmal sprechen.
Ja, ohne Scheiß. Was soll ich ja sagen? München, okay, die Bierhauptstadt oder wie?
Aber vielleicht müssen wir wirklich nochmal sprechen. Okay, dein Lieblingsort in München außer dem Audidom?
Okay, da würde ich mal sagen, Pauls Zipsers Wohnung zurzeit irgendwie.
Wieso Paul Zipsers Wohnung?
Der wohnt gegenüber, der wohnt einfach 10 Meter von mir gegenüber der Straße und ja, der fragt mich, kommst du vorbei? Ja, bin ich ja da und dann chillen wir halt oft da.
Spielt der Xbox oder was?
Nee, labern irgendeinen Müll oder schauen gerade mit anderen Kollegen so James Bond nach und all so Sachen.
James Bond?
Ja.
Wie jetzt aber ganzen alten.
Ja, so Daniel Craig, aber der Kollege hat Daniel Craig die Filme nie gesehen, deswegen ja, kann nicht sein, muss. Wir waren im Kino in dem neuen
so,
mit ihm, okay. Aber er hat den geguckt, bevor er die anderen geschaut hat. Denke ich mir so.
Das macht ja keinen Sinn.
Macht da null Sinn. Und er checkt halt gar nichts, aber ich finde es cool.
Aber ist kein Kollege aus der Mannschaft?
Nein.
Okay, gut. Haben wir das auch geklärt.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Rezension da. Zum Beispiel bei Apple Music. Empfehlt den Podcast weiter. Und falls ihr euch ein bestimmtes Thema oder Gesprächspartner wünscht, schickt uns gerne eure Anregungen oder Wünsche an opencourt@fcbayern.com. Vielen Dank für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal.